Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Propheten Sacharja. Das ist die vorletzte Predigt in unserer Reihe und wir hören heute auf Sacharja Kapitel 12, Abvers 1 bis Kapitel 13, Vers 6. Wir hören Gottes lebendiges Wort ab Sacharja Kapitel 12, Vers 1. Dies ist die Last. Das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. An jenem Tag, spricht der Herr, will ich alle Pferde mit Scheu schlagen und ihre Reiter mit Wahnsinn. Aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen halten. Und alle Pferde der Völker will ich mit Blindheit schlagen. Und die Fürsten Judas werden in ihrem Herzen sagen, meine Stärke sind die Bewohner Jerusalems durch den Herrn der Heerscharen, ihren Gott. An jenem Tag will ich die Fürsten Judas wie einen glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einem Garbenhaufen. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an seinem alten Platz, nämlich in Jerusalem. Und der Herr wird zuerst die Zelte Judas erretten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erhebt. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, sodass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Eingeborenen. An jenem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich. Ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, da will ich die Namen der Götzen aus dem Land ausrotten, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Auch die Propheten und den Geist der Unreinheit will ich aus dem Land vertreiben. Und es wird geschehen, wenn einer immer noch weissagen wird, dann werden sein Vater und seine Mutter, seine eigenen Eltern zu ihm sagen, du sollst nicht am Leben bleiben, denn du hast Lügen geredet im Namen des Herrn. Und sein Vater und seine Mutter, seine eigenen Eltern, werden ihn durchbohren, weil er geweissagt hat. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden sich die Propheten schämen, jeder über sein Gesicht, wenn er weissagt. Und sie werden keinen Mantel aus Ziegenhaar mehr anziehen, um zu täuschen. Und er wird sagen, ich bin kein Prophet, ich bin ein Mann, der sein Land bebaut. Denn ein Mensch hat mich als Sklave gekauft seit meiner Jugend. Und er wird zu ihm sagen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er wird antworten, die hat man mir geschlagen im Haus meiner Lieben. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was ist das? In manchen Gegenden unseres Landes hängt es in jedem Klassenraum. An manchen Orten in unserem Land steht es an jeder zweiten Straßenecke. Bei vielen Menschen hängt es um den Hals und viele Gebäude ziert es sowohl innen als auch außen. Die Rede ist vom Kreuz, dem Symbol des christlichen Glaubens schlechthin. Und auch wenn der christliche Glaube in unseren Breiten aus der Gesellschaft immer mehr und mehr verschwindet, das Kreuz sehen wir immer noch an vielen Orten. Wie hat es das Kreuz geschafft zu dem Symbol für den christlichen Glauben? Die Antwort ist relativ einfach. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus, der Sohn Gottes, für unsere Sünden gestorben ist. Das ist die einfache Erklärung. Jedes Kind versteht diese Erklärung. Aber wenn wir dann ins Neue Testament gehen, sehen wir, dass das Kreuz noch viel komplexer ist. Dass das Kreuz ganz viele Facetten hat. Ja, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, aber wenn wir tiefer einsteigen, dann stellen wir fest, das, was am Kreuz passiert ist, das hat unglaublich viele Seiten. Oder anders formuliert, das Kreuz hält nicht nur ein Geschenk für uns bereit, sondern viele Geschenke. Und damit im Hinterkopf steigen wir jetzt ein in unseren nicht ganz leicht zu verstehenden Abschnitt im Propheten Jesaja. Als Zacharja diese Prophezeiung in Gottes Auftrag aufschrieb, da war noch ungefähr 500 Jahre Zeit, bis Jesus kommen sollte, um am Kreuz zu sterben. Aber Gott hatte das schon lange geplant. Den Plan des Kreuzes, den verkündigt er im Alten Testament immer wieder. Zum Beispiel durch das Passafest oder die vielen Opfer. Oder eben auch, wie hier, durch die Botschaft der Propheten. Und so eine Botschaft haben wir hier. Zacharja und dadurch Gottes Volk bekommt von Gott das Kreuz erklärt. Aber interessanterweise, ohne dass Gott in diesem Abschnitt auch nur einmal das Wort Kreuz erwähnt. Und stattdessen gibt Gott hier dem Zacharja und dadurch Gottes Volk drei Bilder. Drei Bilder, die erst einmal, wenn wir sie lesen, nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als wir das eben gelesen haben. Das sind zunächst die Verse 1 bis 9, das erste Bild. Und wir lesen von einem überwältigenden Sieg über die Feinde. Gott rettet sein Volk vor den Feinden. Und dann ab Kapitel 12, Vers 10, wechselt die Stimmung radikal. Plötzlich jubeln die Einwohner Jerusalems nicht mehr, sondern sie fangen an zu trauern. Sie trauern über jemanden, den sie selbst getötet haben. Das ist das zweite Bild. Erst Sieg. Und jetzt Trauer. Und dann in Kapitel 13 geht es darum, wie Menschen sich plötzlich lossagen von alten Gewohnheiten und Verhaltensweisen und ihr Leben radikal ändern. Drei Bilder. Ein überwältigender militärischer Sieg, dann herzzerreißende Trauer und schließlich Reinigung von bösen Dingen. Drei Szenarien, drei Bilder, drei Visionen, die Zacharja bekommt und eine Predigt. So unterschiedlich diese Bilder sind, sie sprechen von einer einzigen Sache, von einem Ereignis. Vielleicht fragst du dich, wie kommt er da jetzt drauf? Die Antwort lautet, es gibt einen Ausdruck, der taucht in unserem Abschnitt 9-mal auf. Ich weiß nicht, ob es euch beim Lesen aufgefallen ist. Und dieser Ausdruck findet sich durchgehend in allen drei Bildern, immer und immer wieder. Der Ausdruck lautet an jenem Tag. Immer wieder an jenem Tag. Das alles. Der Sieg, die Trauer und die Reinigung passieren alle an jenem Tag. Und die Frage ist natürlich, welcher Tag ist gemeint? Welchen Tag verspricht hier Gott dem Zacharja? Und die Leute damals, die wussten das natürlich nicht. Aber wir können im Rückblick sagen, wir kennen diesen Tag. Es ist der Tag, als der Himmel für 3 Stunden finster wurde. Der Tag, als die Erde bebte. Der Tag, als Gottes Volk sich mit Gottes Feinden zusammentat, um Gottes Sohn zu töten. Ein Freitag vermutlich im Jahr 30 nach Christus, als der beste Mensch, der je gelebt hat, den grausamsten Tod gestorben ist, den man nur sterben konnte, der für die schlimmsten Menschen reserviert war. Was dort passiert ist, kann man nicht mit einem Bild zusammenfassen. Man braucht viele, weil es so vielschichtig, so facettenreich ist. Das Kreuz, wir hängen es in Klassenräume, um Hälse und in Kirchenräume. Aber so ein dargestelltes Kreuz, vielleicht noch mit so einem Jesus dran, das kann gar nicht abbilden, was damals wirklich passiert ist. Wirklich abbilden, was damals am Kreuz passiert ist, das kann nur das Wort. Und um das deutlich zu machen, verwendet Gott hier in seinem Wort eben gleich drei Bilder. Eines allein könnte nicht die gesamte Bedeutung erfassen. Denn das Kreuz ist nicht nur das Zentrum der Bibel oder des christlichen Glaubens. Das Kreuz ist das Zentrum der Weltgeschichte. Es hat alles verändert, alles auf den Kopf gestellt. Und wir wollen uns heute diese drei Bilder anschauen, die Gott dem Sacharja ungefähr 500 Jahre vor dem Kreuz schon vorausgesagt hat. Um ein bisschen besser zu verstehen, was Gott an jenem Tag getan hat. Das Thema für heute ist der Tag, an dem das Kreuz alles verändert hat. Wir wollen uns drei Dinge anschauen, die das Kreuz verändert hat für alle die, die an Jesus Christus glauben. Es hat dich zum Sieger gemacht, erstens. Es hat dich zweitens zum Trauernden gemacht. Und es hat dich drittens zum Heiligen gemacht. Das sind die drei Bilder. Es hat dich zum Sieger gemacht, zum Trauernden und zum Heiligen. Und das erste Bild, was wir bekommen, ist das Bild der Stadt Jerusalem. Damals die Hauptstadt des Volkes Israel. Und wir lesen hier von einer Belagerung. Die Stadt wird belagert, Vers 2. Aber dann lesen wir, wie Gott, obwohl die feindlichen Mächte überwältigend zu sein schienen, wie Gott einen überwältigenden Sieg schenkt. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Das Kreuz hat dich zum Sieger gemacht. Der Abschnitt heute ist relativ lang. Wir werden uns deswegen heute nicht mit den Details des Krieges oder der Belagerung aufhalten, sondern so ein bisschen von oben darauf blicken. Denn wie so oft bei den Propheten ist diese Ankündigung der Belagerung nicht wörtlich zu verstehen, sondern symbolisch. In dieser symbolischen Sprache steht die Stadt Jerusalem für die Kinder Gottes, also auch für uns. Und die Belagerung steht für den Angriff der Feinde Gottes auf uns, die Kinder Gottes. Und die Angriffe auf uns als Kinder Gottes, das sind meistens keine militärischen Angriffe, sondern geistliche Angriffe. Und das Neue Testament zeigt uns, dass alle Angriffe auf uns als Gottes Kinder ihren Ursprung nicht in dieser sichtbaren Welt haben, sondern in der unsichtbaren Welt. Hinter allem Bösen in dieser Welt, hinter jeder Christenverfolgung, hinter Verführung in der Gemeinde, hinter Irrlehren, stehen ultimativ immer der Teufel und seine Dämonen. Und dieses Bild, was wir hier haben in den ersten 9 Versen von der Belagerung Jerusalems und dem überragenden Sieg der Kinder Gottes, der steht jetzt für das Versprechen Gottes. Gott verspricht uns, dass bei allen Angriffen des Bösen auf uns als seine Kinder er uns den Sieg schenken möchte, dass er uns bewahren möchte. Darum geht es in den ersten 9 Versen. Aber jetzt ist die Frage, was hat das Kreuz damit zu tun? Hier ist doch nicht die Rede von einem Kreuz, sondern von einem überragenden Sieg. Und auch darauf finden wir die Antwort im Neuen Testament. Wo hat Gott für sein Volk alle Feinde besiegt? Wo hat Gott den Sieg geschenkt? Und die Antwort lautet eben, am Kreuz. Kolosser 2, Vers 15 lesen wir zum Beispiel, dass Jesus am Kreuz die Herrschaften und Gewalten besiegt und entmachtet hat. Er hat dort am Kreuz über die unsichtbare Welt triumphiert. Wisst ihr, das ist doch dermaßen ironisch. Das Kreuz sah aus, von außen, wenn man sich's angeguckt hat, wie der Sieg des Teufels über Jesus, über Gott. Aber das Kreuz war der Sieg Gottes über den Teufel. Hätte Jesus sich zum Beispiel einfach auf ein Pferd gesetzt, damals als er auf der Erde war, wäre durch die Gegend geritten, hätte eine große Armee ausgehoben und hätte, ich sag mal, das hier wörtlich erfüllt, hätte sich nach Jerusalem begeben und dort einen Aufstand gestartet und dann Jerusalem gegen alle Feinde errettet und einen unglaublichen militärischen Sieg errungen. Hätte Jesus das gemacht? Weißt du, dann hätte er nur oberflächlich für Frieden gesorgt. Denn die eigentlichen Mächte, die unsichtbaren Mächte, die hätte er so nicht besiegen können, die wären immer noch da gewesen. Und deswegen hat Jesus keine militärische Schlacht am Kreuz geschlagen, sondern eine geistliche, eine kosmische Schlacht gegen die unsichtbaren Mächte. Wir haben jetzt, seit wir umgezogen sind, zu Hause eine ziemlich schöne, große Wiese. Und auf dieser Wiese wächst Gras und dieses Gras möchte ich da auch wachsen haben, aber auf dieser Wiese wachsen auch manche anderen grünen Dinge, die ich da nicht haben möchte. Wir haben so einen Rasenroboter und der fährt da so schön drüber und wenn er dann da drüber gefahren ist, dann sieht das alles ordentlich aus. Der mäht dann den Rasen kurz und der mäht dann auch die Sachen, die ich da eigentlich nicht haben möchte, auch die mäht er kurz. Und ich schaue mir das dann so an und denke, es sieht doch alles ganz gut aus. Aber dann warte ich ein paar Tage und meistens, wie das bei Unkraut so ist, das wächst viel schneller als die Sachen, die man eigentlich wachsen haben möchte. Da sieht man dann ziemlich bald, die Sachen wachsen wieder. Man kann sie zwar abschneiden, aber sie sind immer noch da. Wenn ich diese Sachen loswerden will, was muss ich machen? Ich muss sie mitsamt der Wurzel aus der Erde reißen. Das ist ziemlich anstrengend, weil ich muss von Pflänzchen zu Pflänzchen laufen. Aber nur so kann es gehen, dass ich wirklich dieses Unkraut vernichte. Und genau das hat Jesus am Kreuz mit dem Bösen gemacht. Deswegen kam er eben nicht als Feldherr, der nur die Römer besiegt. Dann wäre er so gewesen wie der Rasenmäher, der einfach nur alles abmäht. Nein, er kam als Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er setzte nicht sein Leben ein wie ein Superheld, er gab sein Leben auf, um dadurch den Teufel und seine Mächte zur Strecke zu bringen, den Bösen, und zwar mitsamt der Wurzel den Stecker zu ziehen. Und weil sein Kampf ein geistlicher war, ist auch unser Kampf in erster Linie ein geistlicher, kein Kampf mit menschlichen Waffen. Paulus schreibt über unseren Kampf in Epheser Kapitel 6, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, ist also kein militärischer Krieg, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Darf man nicht falsch verstehen. Es ist nicht ein rein geistlicher Kampf, den wir nicht sehen können. Natürlich beeinflussen diese unsichtbaren Mächte immer wieder Menschen in dieser Welt und sie nutzen Menschen als ihre Werkzeuge. Es können Regierungen sein, Eiferer aus anderen Religionen, Influencer, Philosophen, die Medien, was auch immer. Alle menschlichen Institutionen, die direkt oder indirekt gegen Gottes Kinder vorgehen, sie alle, um jetzt hier im Bild zu bleiben von Sacharja 12, sie alle belagern Jerusalem, Gottes Kinder. Aber der eigentliche Feind dahinter, der ist unsichtbar. Und der eigentliche Sieger ist der allmächtige Gott. So stellt er sich vor in Vers 1, dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Es ist Gott, der die Welt gemacht hat und auch die Menschen. Er hat seine Kinder gemacht, aber auch seine Feinde. Er ist der, der jeden Tag unseren Esstisch füllt, woran wir heute besonders denken. Und deswegen ist so ein Heer von Feinden, von militärischen Gegnern, auch keine wirkliche Herausforderung für ihn. Die große Herausforderung waren die Mächte der unsichtbaren Welt, die dahinter stehen. Und auch wenn die Feinde zu gewinnen scheinen und auch damals am Kreuz zu gewinnen schienen, auf lange Sicht beißen sie sich die Zähne aus. Sie haben sich ihre Zähne ausgebissen an Jesus, aber sie werden sich auch ihre Zähne ausbeißen an uns. Sie bereuen irgendwann ganz heftig, dass sie uns angegriffen haben. Sacharja benutzt dafür zwei Bilder in unserem Abschnitt, die wir heute nicht mehr so gut verstehen, deswegen werde ich sie gleich erklären. Diese Bilder lauten Taumelkelch in Vers 2 und Laststein in Vers 3. Gott sagt, Jerusalem, also wir als Gottes Kinder, werden für die Feinde zu einer bitteren Erfahrung, zu einem Taumelkelch und einem Laststein. Vermutlich habt ihr noch nie zu jemandem gesagt, der euch irgendwie blöd kam, pass auf, was du tust, gleich werde ich für dich zum Taumelkelch. Aber damals haben die Leute das Bild verstanden. Taumelkelch bedeutet, dass die Feinde durch ihren Angriff auf uns wie betrunken werden. Ihr Angriff auf uns macht sie nicht stärker oder besser, sondern benebelt ihre Sinne. Heute würden wir vermutlich sagen, sie verbrennen sich ihre Finger an uns. Das zweite Bild, so ein Laststein, das war eine Art antike Form der Hantel. Vielleicht kann man es vergleichen mit dem Hinkelstein von Obelix, also so ein riesiger Stein. Und die jungen Männer haben den damals genommen und sie haben den Wettbewerb ausgerufen, wer kann den am höchsten heben. Und das Problem war, wenn man den dann über den Kopf gestemmt hatte und dann nicht mehr konnte, dann hatte man ein riesiges Problem, da gab es häufig schwere Verletzungen. Und was Gottes Wort hier sagt, Wir als Gottes Kinder werden für Gottes Feinde wie so ein Laststein, den man zwar hochzuheben versucht, den man dann aber irgendwann nicht mehr halten kann und der einen schwer verletzt. Sie werden sich wundreißen an diesem Laststein, sagt Gottes Wort hier. Kurz der Taumelkelch und der Laststein, sie sagen, die Feinde Gottes werden den Angriff auf die Kinder Gottes bitter bereuen. Auch deswegen, weil wir als Gottes Kinder an Gottes Seite immer gewinnen werden, zusammen mit ihm. Vers 6 zum Beispiel. An jenem Tag will ich die Fürsten Judas wie einen glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einem Garbenhaufen, und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Im Neuen Testament, in Römer Kapitel 9, sagt es Paulus so. Er sagt, wir sind durch Jesus Christus, also durch das Kreuz, nicht nur Sieger. Nicht einfach nur Sieger. Er sagt, wir sind mehr als Sieger. Wir sind mehr als Gewinner. Der Sieg ist uns sicher, weil Jesus schon gewonnen hat am Kreuz. Dieses Bild, was wir hier haben, die Belagerung Jerusalems, das ist ein Bild dafür, wie Gott alle seine Feinde besiegt und wie er uns als seine Kinder mit in diesen Sieg mit reinnimmt. Jesus hat gekämpft. Und in diesem Sieg kämpfen wir heute gegen die Mächte der Finsternis. Und diese Mächte wissen ganz genau, wir haben längst verloren. Aber das ist der Grund, warum sie umso heftiger versuchen, dich davon abzuhalten, Gott anzubeten. Sie versuchen dich zum Beispiel dazu zu bringen, zu sündigen. Sie versuchen, dich von der Gemeinde zu isolieren. Sie versuchen, dich vielleicht bitter zu machen gegen andere in der Gemeinde. Nimm den Kampf gegen das alles an. Denn, so ironisch wie das klingt, wenn du den Kampf annimmst, dann darfst du schon wissen, du hast gewonnen durch Jesus. Paulus schreibt in Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Es ist doch interessant, es ist Gott, der das tut, aber es sind unsere Füße, unter denen er zermalmt wird. Es ist Gottes Kampf, aber wir kämpfen mit. Es ist Gottes Sieg, aber wir gewinnen mit. Und dann, nach all dem Sieg und all dem Triumph und all der guten Stimmung, kommt Vers 10. Und plötzlich wandelt sich der Ton in unserem Abschnitt radikal. Plötzlich ist nicht mehr die Rede von Krieg und Sieg, sondern von Gebet und vor allem von Trauer. Das fällt beim Lesen vielleicht nicht so auf, weil in den meisten Bibeln ist hier eine Überschrift, aber die Überschriften sind ja nachträglich eingefügt. Es geht nahtlos weiter. Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Mein zweiter Punkt. Das Kreuz hat dich zum Trauernden gemacht. Weißt du, Sieg und Trauer, also das schließt sich doch eigentlich aus, oder? Alles vor Vers 10 und alles nach Vers 10 in Kapitel 12 können doch unmöglich das gleiche Ereignis beschreiben, oder? Normal nicht. Aber es geht doch, wenn wir über das Kreuz nachdenken. Mir persönlich wird das zum Beispiel immer dann deutlich, wenn ich mir die Frage stelle, ob Karfreitag eigentlich ein Trauertag oder ein Feiertag ist. Die Antwort, die wir hier finden, lautet, Karfreitag ist tatsächlich beides. Im ersten Punkt haben wir gesehen, Jesus hat am Kreuz gesiegt und mit ihm haben wir gewonnen und wir werden gewinnen, ein Feiertag. Aber jetzt im zweiten Punkt ab Vers 10 sehen wir, dass dasselbe Ereignis, derselbe Tag, dazu führt, dass wir traurig sind. In Vers 10 der zweiten Hälfte heißt es, ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Eine unglaubliche Trauer, wenn man sein einziges Kind verliert. Und warum trauern diese Menschen? Sie trauern, weil sie jemanden durchstochen haben. Und in Johannes Kapitel 19, Vers 37 zitiert der Evangelist Johannes diesen Vers und zeigt uns, es hat sich am Kreuz erfüllt, als die Menschen Jesus durchstochen haben. Es waren nicht in erster Linie die bösen Römer, die schrien, kreuzige ihn. Es war Gottes Volk selbst, das Gottes Sohn ans Kreuz brachte, das Jesus durchbohrt hat. Ich möchte euch einladen, dass wir uns mal versetzen in so einen typischen Juden in Jerusalem zur Zeit von Jesus. Du lebst dein gewöhnliches Leben und irgendwann hörst du von diesem Jesus. Die Gerüchteküche brodelt. Und du fragst dich, ist das vielleicht der Messias? Ist das vielleicht der neue König David, der uns endlich in eine herrliche Zukunft führen wird? Und du beobachtest ihn. Und je mehr du von ihm mitbekommst, desto begeisterter bist du. Du weißt, der religiösen Elite passt er nicht, aber ein bisschen findest du das auch gut, weil du denkst, die sind so arrogant. Endlich kommt mal einer und er zeigt es ihnen. Und dann reitet dieser Jesus nach Jerusalem auf einem kleinen Esel. Und du lässt dich von der Menge mitreißen, du kannst gar nicht anders. Der König zieht ein nach Jerusalem. Jetzt endlich würde er die Macht übernehmen. Bestimmt ist er der Messias. Aber Tag für Tag vergeht. Jesus redet, Jesus predigt, Jesus schmeißt die Händler aus dem Tempel, aber er macht gar keine Anstalten, die verhassten Römer zu vertreiben. Die Stimmung ändert sich langsam, sie kippt, auch bei dir. Du denkst dir, was bildet der sich eigentlich ein? Erst schürt er hier riesige Erwartungen und jetzt macht er gar nichts. Er redet nur. Und dann hörst du, dass er es anscheinend übertrieben hat. Die Römer sollen ihn verhaftet haben. Gespannt gehst du zum Prozess. Und der römische Statthalter stellt euch vor die Wahl. Entweder diesen Jesus oder diesen Terroristen Barabbas. Einen gebe ich euch frei. Wie von Sinnen schreit die Menge, Barabbas soll freikommen, Jesus gekreuzigt werden. Kreuzige ihn, hört man durch die Straßen von Jerusalem. Und du kannst gar nicht anders, als mitzuschreien. Enttäuscht, desillusioniert. Ein bisschen zufrieden siehst du dabei zu, wie sie ihn schlagen, verspotten. Wie er sich mit dem Kreuz vor die Stadtmauern quält, wie er zusammenbricht, wie sie ihn kreuzigen und schließlich durchbohren. Du wunderst dich noch, warum es mitten am Tag dunkel wird. Du hörst, dass im Tempel seltsamerweise der Vorhang zerrissen ist. Aber schon bald ist wieder Alltag und du hast ihn vergessen. Der Hochstapler hat das bekommen, was er verdient hat, denkst du dir. Und ein paar Tage später erzählt dir ein Nachbar, dass er ihn gesehen hat. Er würde wieder leben, sagt der Nachbar. Und du lachst dich tot. Der Nachbar war schon immer ein bisschen speziell. Und ein paar Wochen später ist das große jüdische Pfingstfest in Jerusalem. Und plötzlich entsteht ein riesiger Lärm. Und gespannt läufst du dahin und willst wissen, woher das kommt. Und du siehst, eine große Menge steht schon da und sie hören einem Redner zu. Und du kennst diesen Redner vom Sehen. Ist das nicht einer der Freunde von diesem Jesus? Du denkst dir, die geben echt nicht auf. Du willst dich schon umdrehen, aber die Neugier hält dich. Du hörst ihm zu. Und je länger du ihm zuhörst, je länger du diese Worte hörst, und wir haben sie eben gelesen, desto mehr bröckelt deine Schale, deine harte Schale. Plötzlich fügen sich die Puzzleteile zusammen und langsam verstehst du, wer dieser Jesus ist. Dass er nicht nur gestorben, sondern auferstanden ist. Dass dieses Kreuz nötig war, damit du überhaupt leben kannst. Und dass er jetzt im Himmel thront. Und der letzte Satz der Predigt gibt dir den Rest. Apostelgeschichte 2, Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Weißt du, Tränen laufen über dein Gesicht. Plötzlich verstehst du, ich habe dazu beigetragen, dass Gottes Sohn, dass der Christus, dass der König der ganzen Welt grausam hingerichtet und durchbohrt wird. Und während dir die Tränen übers Gesicht laufen, erinnerst du dich an die Worte des Propheten Sacharja, hier Vers 10 in unserem Abschnitt. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Genau an diesem Tag kam der Geist Gottes auf Gottes Volk in Gestalt der Feuerflammen über ihrem Kopf. Petrus hielt dann diese Predigt, die wir gelesen haben. Und was passiert direkt nach der Predigt? In Apostelgeschichte 2, Vers 37 erfüllt sich das. Wir lesen direkt nach der Predigt des Petrus. Als sie aber das hörten, dass sie Christus gekreuzigt hatten, da drang es ihnen durchs Herz. Zacharja zeigt uns weiter, wie sehr diese Selbsterkenntnis die Menschen treffen würde. Vers 11. An jenem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo. Was ist dort passiert? Dort ist der König Josia in einer sinnlosen Schlacht gestorben. Und interessanterweise wurde auch er durchbohrt. Und weil mit Josia die letzte Hoffnung des Königreichs Juda damals starb, wurde es ein großer Trauertag in Israel, sein Todestag. Wir lesen dann in den Versen 12 bis 14 von verschiedenen Familien, die alle trauern. Da lesen wir von der Familie von David und Nathan, die trauern alle, das sind die königlichen Familien. Und dann die Familien von Simei und von Levi, das sind die priesterlichen Familien. Und dann in Vers 14 alle anderen Familien auch. Wir können es also kurz zusammenfassen, Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft fangen an zu trauern. Egal, ob sie königlich oder priesterlich oder ganz normal waren, egal wo sie herkamen, sie trauern. Es drang ihnen durchs Herz, lesen wir in der Apostelgeschichte, nach Petrus Predigt. Und was bedeutet das jetzt für dich und für mich? Ich meine, keiner von uns hat vor 2000 Jahren gelebt. Keiner von uns hat gerufen, kreuzige ihn. Keiner von uns hat die Römer dazu motiviert, Jesus zu durchbohren. Und streng genommen stimmt das alles. Und doch haben wir alle Jesus ans Kreuz gebracht und dafür gesorgt, dass er durchbohrt wird. Denn unsere Sünde, meine und deine, hat das Kreuz nötig gemacht. Es gab für Gott keinen anderen Weg, dich zu erretten, außer dass Jesus durchstochen wird. Deine Sünde hat das Kreuz nötig gemacht. Es ist das große Geheimnis des Kreuzes. Einerseits hätte das niemals passieren dürfen, weil so abgrundtiefe menschliche Bosheit dahinter steht. Der einzige sündlose Mensch, der je gelebt hat, stirbt den grausamsten Tod, den man sich vorstellen kann. Andererseits war das Kreuz unbedingt nötig. Denn ohne das Kreuz gäbe es keine Hoffnung, nicht für dich und nicht für mich. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie groß deine Sünde ist? Ich ermutige dich, einmal für einen kurzen Moment darüber nachzudenken, dass es auf dieser Welt nur zwei Personen gibt. Dich und Jesus. Und du stehst vor dem Kreuz und Jesus hängt an dem Kreuz für dich, weil er dich so sehr liebt, dass es keine andere Möglichkeit, keinen anderen Weg gibt, um dich zu erretten. Selbst wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, wäre Jesus doch für dich gestorben. So sagt es einmal der Kirchenvater Augustinus. Es gab keinen anderen Weg. Und deswegen ist es auch für uns angemessen, von Zeit zu Zeit über die eigene Sünde zu trauern. Ja, sie ist vergeben, wenn du an ihn glaubst. Aber sie ist auch so groß, dass der Preis für diese Vergebung sehr hoch war. Am Kreuz zeigt Jesus dir gleichzeitig, wie groß deine Sünde ist und wie sehr er dich liebt. Jesus hat uns am Kreuz angenommen, als wir noch seine Feinde waren. Aber er verfolgt darüber hinaus auch ein Ziel mit uns. Jetzt, wo uns vergeben ist, möchte er, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Auch dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und das sehen wir im dritten Bild für heute Morgen in den Versen 1 bis 6 von Kapitel 13. Durch das Kreuz möchte Jesus dich auch immer mehr so verändern, dass es ihm gefällt. Und das ist mein dritter Punkt. Das Kreuz hat dich zum Heiligen gemacht. Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Und es soll geschehen, an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, da will ich die Namen der Götzen aus dem Land ausrotten, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Auch die Propheten und den Geist der Unreinheit will ich aus dem Land vertreiben. Wir sind immer noch an jenem Tag. Wie gesagt, 9-mal taucht der Ausdruck in unserem Abschnitt auf. Und jetzt erfahren wir, das Kreuz reinigt und heiligt uns auch. Im Kreuz liegt die Kraft einerseits, unsere Sünde auszulöschen, aber auch die Kraft, um uns immer mehr so zu verändern, dass wir so werden, wie Gott uns will. Oder um es mit den Worten des ersten Verses von Kapitel 13 zu sagen, das Kreuz ist ein Quell gegen Sünde und Unreinheit. Paulus sagt es im Neuen Testament in Römer 6 so: Jesus ist nicht nur für uns stellvertretend gestorben, unser altes sündiges Ich ist auch mit ihm gestorben. Ja, es ist zwar immer noch da, es kommt immer hoch wieder, aber in der Kraft des Geistes und mit dem Blick auf das Kreuz sollen wir dagegen kämpfen. Im Kreuz liegt auch die Kraft gegen diesen alten Menschen, der immer wieder auftaucht, der uns immer wieder wegziehen möchte von Jesus, ihn immer wieder unter Wasser zu drücken. Und in diesem Bild hier in Kapitel 13 am Anfang, da lesen wir von zwei konkreten Sünden, die damals anscheinend sehr verbreitet waren. Das ist einmal der Götzendienst und andererseits die falschen Propheten. Und gerade bei den falschen Propheten bleibt er länger stehen und erklärt das ausführlich, was mit diesen falschen Propheten passiert. Warum sind falsche Propheten so eine schlimme Sünde? Ich meine, wenn du an eine schlimme Sünde denkst, wirst du vermutlich nicht sagen, also falsche Propheten, das ist die schlimmste Sünde in unserer Gesellschaft. Damals waren falsche Propheten eine Katastrophe. Die meisten Menschen konnten nicht lesen und selbst wenn sie lesen konnten, hatten sie keine eigene Bibel. Das heißt, sie waren völlig abhängig von dem, was die Propheten ihnen predigten. Ihr Gottesbild bestand immer daraus, was die Propheten ihnen über Gott erklärt haben. Und wenn dir jetzt ein Prophet irgendeinen Unsinn über Gott erklärt hat, hast du irgendeinen Unsinn über Gott geglaubt. Und das hatte katastrophale Folgen. Das Gesetz kennt deswegen im 5. Buch Mose auch die Todesstrafe für falsche Propheten. Und in Vers 3 lesen wir diesen schockierenden Vers, wie Eltern ihren eigenen Sohn töten, weil er ein falscher Prophet ist. Und in den Versen 4 bis 6 wird dann über falsche Propheten gesprochen, die zwar nicht getötet werden, weil sie irgendwie aus der Nummer rauskommen, aber sie schämen sich so sehr für ihre Tätigkeit, dass sie irgendwelche Stories erfinden, um den Leuten zu erklären, was sie früher mal gemacht haben. In Vers 5 zum Beispiel, da behauptet ein ehemaliger falscher Prophet: Ich bin von Beruf ein einfacher Landarbeiter. Ja, er behauptet sogar, ich bin ein Sklave. Das heißt, er behauptet lieber, der letzte Dreck der Gesellschaft zu sein, als das rauskommt, ich war mal falscher Prophet. Oder in Vers 6, da versucht ein falscher Prophet, eine Story zu erzählen, damit nicht rauskommt, dass er ein falscher Prophet ist. Falsche Propheten haben sich nämlich häufig, beeinflusst von anderen Religionen, Verletzungen zugefügt. Also sich geritzt und solche Dinge. Und in Vers 6 ist jetzt die Frage, er wird konfrontiert damit, dass jemand ihn fragt, woher hast du diese Wunden? Und er erzählt irgendwie, ja, das ist zu Hause im Haus meiner Familie, meiner Lieben passiert. Irgendwie, Haushaltsunfall. Nur damit nicht rauskommt, dass er mal falscher Prophet war. Hinter diesem Bild, was steckt dahinter? Dahinter steckt, es geht hier darum, in diesen verschiedenen Bildern, Sünde wird vernichtet. Sünde wird abgelehnt. Sünde wird vertrieben. Sünde hat keinen Platz mehr in Gottes Volk. Das Kreuz sorgt dafür, dass der Quell der Reinigung aus Vers 1, Kapitel 13 die Sünde wegschwemmt, rausreißt aus Gottes Volk. Und gerade Vers 3, das mit den Eltern und ihrem Sohn, das schockiert uns da vermutlich massiv. Wir lesen das und denken uns, das kann doch nicht wahr sein. Das sind Eltern, die ihren eigenen Sohn umbringen, weil er ein falscher Prophet war. Sie durchbohren ihn interessanterweise. Es ist dasselbe Wort wie in den Versen zuvor bei Jesus. Krass. Aber es ist krass, denn Gott nimmt Sünde brutal ernst. Wir müssen Folgendes verstehen. Diese Geschichten hier von den falschen Propheten, das sind nur Beispiele über den Umgang mit der Sünde. Die Botschaft lautet hier nicht, irgendwie schade deinen Kindern oder sowas, sollten sie falsche Propheten werden, sondern hasse die Sünde so sehr, dass dir der Kampf um Heiligkeit und Reinheit wichtiger wird als alles andere. Ich sage das nochmal. Hasse Sünde so sehr, dass dir der Kampf um Heiligkeit und Reinheit wichtiger wird als alles andere. Das Kreuz zeigt uns, wie ernst Gott Sünde nimmt. Er nimmt sie so ernst, dass er seinen eigenen Sohn opfert, um dieses Sündenproblem loszuwerden. Und damit sorgt es dafür, dass wir anfangen, wenn wir das begreifen, die Sünde zu hassen, weil wir zu einem Gott gehören, der die Sünde ebenfalls hasst. Wir sollen Sünde niemals leichtfertig nehmen. Wir dürfen Sünde niemals leichtfertig nehmen. Und Jesus sagt, wer mich nicht mehr liebt als unter anderem die eigene Familie, ist meiner nicht wert. Wisst ihr, ich habe schon öfters darum gebetet, dass ich niemals in meinem Leben in die Situation komme, zwischen Gottes Prinzipien und dem Lebensweg meiner Kinder entscheiden zu müssen. Aber sollte es mal dazu kommen, dann ist der Auftrag Gottes eindeutig. Die Loyalität zu Gott und zu seinen Maßstäben muss immer über die Loyalität sogar zu meinen eigenen Kindern gehen. Darum geht es in Vers 3. Das Kreuz hat uns von Feinden Gottes zu Feinden der Sünde gemacht. Ein Christ ist nicht jemand, der nicht mehr sündigt, oh nein. Aber ein Christ ist jemand, der durch das Kreuz eine radikal neue Einstellung zur Sünde bekommen hat. Unsere Identität ist jetzt heiliger. Die erste Perspektive auf das Kreuz heute war der Sieg, den Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat. Die zweite Perspektive war die Trauer über die eigene Sünde, deren Größe am Kreuz deutlich wird. Und die dritte Perspektive jetzt ist die Reinigung von der Sünde, für das das Kreuz die Quelle ist, wie es in Kapitel 13, Vers 1 heißt. Und die entscheidende Frage für dich heute Morgen ist, wie stehst du zu dem Jesus, der an diesem Kreuz gestorben ist, der dort durchbohrt wurde? Die Bibel macht eine Sache deutlich, es gibt bei ihm keine Neutralität, kein Schulterzucken, keine Enthaltung. Entweder gehörst du zu denen, die durch den Glauben dem Durchstoßenen gehören und als Reaktion darauf anfangen, ihre eigene Sünde zu durchstoßen. Oder du gehörst zu denen, die Jesus durchstoßen, wenn auch nur im übertragenen Sinn, und ihre eigenen Sünde gehören. Und falls letzteres der Fall ist, rufe ich dich dazu auf, zu Jesus Christus umzukehren mit deiner Sünde. Er vergibt dir gern und freigebig. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 schreibt Johannes über den Tag, wenn Jesus, der Durchbohrte, ein zweites Mal wiederkommt. Und er spielt dabei auf Sacharja Kapitel 12 an, wenn er sagt, siehe, Jesus kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Diesmal ist es nicht nur Jerusalem, sondern alle Menschen. Sie werden sich an die Brust schlagen vor Entsetzen. Die einen vor Entsetzen, weil es jetzt nur noch Gericht für sie gibt. Aber wir, die wir glauben, vor Freude. Weil der Sieg jetzt völlig, die Trauer vorbei und die Sünde endlich weg ist. Amen.